Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Friedrich Engels sagte einmal, die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma. Entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein Rückfall in die Barbarei auf unserer Höhe der Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Rosa Luxemburg, 1916.
Hallo Joachim.
Hi.
Ich freue mich, dass wir uns hier wieder sehen, um unsere zweite Folge aufzunehmen.
Wunderbar.
Genau, in der letzten Folge haben wir uns ja irgendwie angefangen auszutauschen, war noch ein bisschen unsicher, irgendwie schaffen wir es überhaupt, die Zeit mit unserem Gebabbel zu füllen. Aber dann sind wir doch irgendwie in einen ziemlich spannenden Redefluss gekommen, wie ich fand, und hatten uns da ja mal so ein bisschen über demokratische Praxis und so Transformation, irgendwie gesellschaftliche Transformation unterhalten. Wir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das Gefühl teilen, irgendwie in so einer geschichtlichen Zeit zu leben, in der bestimmte Veränderungen anstehen. Vielleicht, weil wir sie uns wünschen, vielleicht aber auch, weil sie einfach irgendwie an die Haustür klopfen. So wie der Klimawandel, irgendwie Nachhaltigkeitstransformation und solche Dinge. Und ja, das hat mich dann nochmal so ein bisschen zum Denken angeregt, auch im Laufe der letzten Woche. Und da gab es so einen Aspekt, über den wir gesprochen hatten, über den ich, glaube ich, ganz gern auch nochmal sprechen würde oder wo ich jetzt nochmal mit einsteigen würde, vielleicht hier in unsere zweite Folge.
Okay.
Genau. Und zwar hattest du im Zuge von dem Diskurs eben über diese demokratischen transformativen Prozesse gesagt, dass es ja eben in so bestimmten Zeiten wie unserer jetzigen oder Krisenzeiten, könnte man vielleicht auch sagen, so ist, dass die Extremen profitieren. Also dass irgendwie vermeintlich links und rechts außen auf dem politischen Spektrum dann extreme Positionen irgendwie an Gehalt gewinnen. Und das ist ja auch ein Bild, was man so aus der Gesamtgesellschaft kennt und was ich finde, was durchaus auch seine Richtigkeit hat. Und dann hatte ich aber zwischendurch so ein bisschen widersprochen und gesagt, dass ich so nicht so glücklich damit wäre, irgendwie jetzt so eine Kritik, die dann von rechts außen kommt, mit einer Kritik, die von links außen kommt, irgendwie einfach in einen Topf zu werfen. Und hatte aber jetzt in letzter Woche das nicht nochmal so viel weiter konkretisiert. Und ich glaube, das wäre was, was ich nochmal spannend fände, mit dir zu besprechen und was ich gerne nochmal ein bisschen konkretisieren würde, was ich damit meine.
Da hätte ich zu Beginn gleich mal eine Frage in Sachen Definition. Wenn es heißt, dass wir in einer Krise sind, woran machst du die Krise fest? Was macht diese Zeit jetzt für dich krisenhafter beispielsweise als andere Zeiten?
Also das finde ich schon mal sofort eine gute Frage. Ich wäre irgendwie fast radikal genug zu sagen, dass wir irgendwie uns in permanenten Krisen befinden, irgendwie gesellschaftlich gesehen. Also, dass man sich eigentlich, wenn man durch jetzt auch durch mein Leben, aber auch durch dein Leben durchgeht, wahrscheinlich an jedem Zeitpunkt irgendwie auf die Welt hätte blicken können und sagen können, irgendwie dort finden sich bestimmte Krisen. Und ja. Ich finde aber, dass es schon jetzt in den letzten Jahren eine ziemliche Zuspitzung gab von bestimmten gesellschaftlichen Phänomenen, wie eben dem Klimawandel, der jetzt so wirklich richtig ernsthaft an die Tür klopft, auch mit Überschreitungen von dem 1,5-Grad-Ziel und all diesen Aspekten, vielerlei Naturkatastrophen, aber gleichzeitig eben auch so eine Stärkung von rechten Haltungen und Positionen, eine Stärkung von Autoritarismus. Irgendwie, es gab zwar irgendwie schon die ganzen letzten Jahrzehnte über Krieg, aber gerade scheint mir irgendwie auch so Krieg ein sehr omnipräsentes Thema zu sein, irgendwie in zum Beispiel der deutschen Medienlandschaft auch. Und ich finde, vor allem merkt man irgendwie so eine Krisenstimmung an den Menschen irgendwie, wenn man sich mit ihnen umgibt. Also ich finde, die Dinge sind sehr politisiert und ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen irgendwie gerade zufrieden sind mit der gesellschaftlichen und politischen Lage. Ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du sagst, irgendwie für dich scheint das schon immer so zu sein, aber ich spüre da schon eine Veränderung irgendwie in den letzten Jahren.
Ja, die Frage, die sich mir halt stellt, ist, gibt es so in irgendeiner Form einen objektiven Marker für diesen Aspekt Krise? Wenn du jetzt ansprichst, halt, wenn man die Jahrzehnte zurückgeht, ich erinnere mich an Zeiten halt an Tschernobyl oder Zeiten des Kalten Krieges oder was auch immer, was halt tatsächlich auch schon immer sehr krisenhaft war. Und schon immer gab es auch die Apokalyptiker oder die Kulturpessimisten, so wie ich vielleicht auch einer bin, dass ich halt die Tendenz sehe, dass Gesellschaft sich immer mehr entsolidarisiert, dass eine bestimmte Schere immer weiter auseinanderklafft, dass Aspekte wie Diversität und Nachhaltigkeit immer mehr leiden und ich das als so eine Art zielgerichteten Prozess empfinde. Das ist quasi final gesteuert. Also im Prinzip könnte man sagen, man steuert auf einen Abgrund zu. Und schon immer gab es aber Leute, die sagen, wir sind kurz davor, über die Klippe zu springen. Und was wäre jetzt so ein Marker für dich zu sagen, halt, das macht dir besonders deutlich, dass dieser Zeitpunkt quasi am Abgrund zu stehen immer näher rückt?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass es schon mal bezeichnend ist, dass es irgendwie so zu sein scheint, dass man irgendwie eben auf diesen Abgrund zudriftet. Also für mich sagt das einiges aus über irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, dass man das Gefühl hat, irgendwie dieses Schreiten durch die Geschichte fühlt sich an, als würde man irgendwie auf einen Abgrund zudriften. Aber es gibt ja irgendwie durchaus jetzt in der Epoche, in der wir leben, kann sie die Moderne nennen oder den Kapitalismus oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gibt es ja durchaus Zeitpunkte, an denen es irgendwie so ganz radikal transformative Phasen gibt.
Und, ja, aber dass ich da reingehe, würde ich sagen, das trifft aber immer nur für bestimmte Gesellschaften zu. Es gibt ja bestimmte Gesellschaften, bestimmte Länder, in denen, nehmen wir die Chinesen, die zwar jetzt auch in einer wirtschaftlichen Krise sind, die aber eine eklatante Verbesserung ihrer Verhältnisse erlebt haben. Wenn man jetzt sieht, wo sind sie gestartet, welcher Wohlstand war der Landbevölkerung gegeben und wie hat sich das entwickelt? Das heißt, es prosperiert. Es gibt also auch Länder, in denen es prosperiert, in denen es diese Idee gibt, dass es zukünftige Generationen Kinder besser haben werden als die Eltern. Das haben wir jetzt hier nicht mehr so. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, dass wir uns die Frage stellen, ist das tatsächlich noch gegeben? Können wir uns auf dieses Wohlstandsversprechen, wenn man so will, verlassen? Das heißt, wir sind da durchaus an so einem Punkt des Zweifels. Also so ein systemischer Zweifel drängt sich auf, aber es gibt auch Gesellschaften, bei denen das nicht so ist, die quasi durchaus die Hoffnung verbinden, dass alles besser wird und diese Hoffnung auch berechtigt ist, weil es Wohlstandszuwachs gibt.
Ja, ich weiß nicht, ob die Hoffnung an der Stelle so berechtigt ist, weil wir ja schon durchaus auch global irgendwie mit dem Klimawandel konfrontiert sind und nicht nur irgendwie die europäischen Gesellschaften jetzt des traditionellen Machtzentrums irgendwie global gesehen. Aber es stimmt in jedem Fall, dass nicht überall so diese Endzeitstimmung irgendwie so vorherrscht, wie ich sie jetzt irgendwie gefühlt gerade in so der deutschen Medienkultur oder dem Alltag erlebe. Genauso könnte man ja auch sagen, irgendwie Ende des 20. Jahrhunderts oder Anfang des 21. Jahrhunderts jetzt oder so, war hier vielleicht nicht so sehr eine Endzeitstimmung, obwohl es trotzdem in vielen Ländern der Welt irgendwie krasse Ausbeutung und Unterdrückung gab und keine positiven Zukunftsaussichten. Von daher stimmt es durchaus, dass dies variiert irgendwie, dieses Krisenempfinden. Aber ich würde sagen, man kann auf globaler Ebene schon durchaus auch davon sprechen, dass es unsere Gesellschaft, die ich jetzt die kapitalistische nennen würde, eben an manchen Punkten in der Geschichte zu extremen Krisen kommt, wo sie nicht mehr auf die Art und Weise weiter funktionieren kann, wie sie es bisher getan hat, wo es zu radikalen Transformationen kommt, sei das durch bestimmte wirtschaftliche Krisen, wie es jetzt auch zum Beispiel Mitte des 20. Jahrhunderts so war, durch bestimmte Verhältnisse von Armut, Ausbeutung oder eben auch Ausbeutung der Natur, durch sowas wie den Klimawandel, der ich sagen würde, halt eben unsere Gesellschaft, die gerade so auf die Art und Weise funktioniert, die sich eben eingegroovt hat, mit einer Veränderung konfrontiert, die eben nicht darauf aufbauen kann, dass es einfach so weitergeht, wie es ist.
Ich würde halt an der Stelle sagen, wenn ich jetzt versuchen würde, das Krisenhafte zu fassen, würde ich sagen, halt die Demokratie ist in der Krise. Also die demokratische Gesellschaft ist schon in der Krise, da die Menschen den Eindruck gewinnen, Diversität und Teilhabe und Pluralität ist ein Klotz am Bein. So, die derzeitigen Verhältnisse, wie man sie vielleicht auch in China vorfindet, in Russland, jetzt auch in Amerika, scheinen ja deswegen für so viele Menschen verheißungsvoll. Aus meiner Sicht wird der Bock zum Gärtner gemacht, ja, weil sämtliche gesellschaftlichen Gruppen, die für eine gewisse Relevanz gekämpft haben, mit am Tisch sitzen durften, jetzt wieder vom Tisch entfernt werden. Das heißt, dieser Aspekt, dass eine Regierung, wenn du so willst, für alle da ist und alle repräsentiert, wird ein Stück weit man kann durchaus klar sprechen, finde ich, von so einer faschistoiden Tendenz abgelöst, zu sagen, halt nur bestimmte Gruppen sind relevant und andere Gruppen sind irrelevant. Was dabei rauskommen kann, schlimmstenfalls, das haben wir schon erlebt. Aber das ist ja was gerade stattfindet und was vielen Menschen auch das Gefühl gibt, wenn man diese Gruppen wieder für irrelevant erklärt, dann sind wir die Probleme los und dann kann sich der Rest irgendwie wieder dem Führer zuwenden und wir sind so eine homogene Gruppe, die sich einig ist und das scheint was sehr Verheißungsvolles zu sein. Und da liegt für mich die Krise, weil egal, ob es jetzt so Aspekte wie den Klimawandel gibt oder was auch immer, alles bedrohlich genug. Dieser Aspekt des Zwischenmenschlichen, wie gehen wir als Menschen miteinander um? Wie liegt eine Entwicklung, auch jetzt, wenn man es klein macht, eine charakterliche Entwicklung, indem man alle möglichen Aspekte in der Lage ist, mit einzubeziehen? Warum liegt darin nicht die Verheißung, sondern warum liegt darin die Verheißung, alle möglichen vermeintlich störenden Aspekte halt auszuklammern.
Aber da würde ich halt aber jetzt an der Stelle auch sagen, also erstmal stimme ich schon per se in der Analyse zu. Also ich finde, man kann das gut irgendwie festmachen mit diesem, die Demokratie, so wie wir sie leben oder das, was wir als Demokratie bezeichnen, diese bürgerliche Demokratie oder die Demokratie, die repräsentative Demokratie in kapitalistischen Verhältnissen, die steckt in der Krise. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und die Frage ist ja aber irgendwie dann so nach Henne und Ei so ein bisschen, weil warum ist denn die Demokratie in der Krise, ist ja dann die Frage. Und da würde ich schon sagen, dass das, was
mit Klimawandel... Und es gibt bestimmt Leute, die das gar nicht so sehen. Ja. Die Leute, die das propagieren, dass bestimmte Gruppen nicht so relevant sind, die sprechen ja trotzdem von Demokratie. Ja? Die Mehrheit will das ja nicht. Die beschreibt es ja als einen vermeintlich demokratischen Prozess.
Ja, aber da würde ich halt auf jeden Fall eben eine tiefere Krise sehen, oder tiefere Mechanismen, die eben dazu führen, dass diese bürgerliche Form von Demokratie, diese repräsentative Form von Demokratie in einer Krise eben ist. Und das kann man sich auch anschauen, dass es im 20. Jahrhundert eben auch genau diese Bewegung gab, in dem die in Deutschland jetzt die Demokratie der Weimarer Republik irgendwie in so eine Krise geraten ist und sich daraus dann eben auch der Faschismus entwickelt hat. Also es scheint irgendwie so zu sein, dass in der Form, wie wir irgendwie unser Zusammenleben organisieren, wie wir Demokratie bestimmen und organisieren, dass es dort zu bestimmten Krisen kommt. Und das ist ja jetzt im 21. Jahrhundert wieder der Fall. Und ich würde sagen, man würde da jetzt den Rechten irgendwie fast auch schon zu viel so Intellekt und Geistesreichtum zuschreiben und zu viel Rationalität, wenn man irgendwie sagt, die unterwandern irgendwie die Gesellschaft und planen das irgendwie. Ich glaube eher, dass da geschichtliche Mechanismen am Werk sind, die solche Bewegungen nach vorne bringen. Und das war auch das, wo ich so ein bisschen einsteigen wollte hier in unseren Podcast mit diesem Thema der Extreme. Weil ich nämlich nicht zwingend glaube, dass wir zum Beispiel jetzt die letzten Jahrzehnte oder so oder auch in der Weimarer Republik eine total tolle funktionierende Demokratie hatten und dann kommt irgendwie so an einem abstrusen Punkt auf einmal eine Krise und man ist irgendwie damit überfordert und dann kommen die Extreme und machen alles irgendwie schlecht. Also ich glaube, dass es einfach schon in unserer kapitalistischen Gesellschaft, in diesen normalen gesellschaftlichen Strukturen bestimmte Unterdrückungsmechanismen gibt, bestimmte Menschen werden ausgegrenzt, es gibt Sexismus, es gibt Rassismus, es gibt diese Tendenzen auch schon in unserer gegebenen Gesellschaft. Und wie du gerade sagst, dann in diesen Krisenzeiten kommt dann eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe und sagt irgendwie, die sind auch das Problem. Also es wird, wie du sagst, irgendwie der Bock zum Gärtner gemacht. Also es wird so gesagt, die Menschen, die jetzt irgendwie unterdrückt wurden und irgendwie mehr Rechte bekommen sollten oder einbezogen werden sollten in diese demokratische Gesellschaft, die sind eigentlich das Problem. Geflüchtete seien das Problem, irgendwie Feminismus sei ein Problem oder so. Also genau solche emanzipativen Bewegungen werden dann als Problem adressiert. Und ja. das ist ja, ja, total absurd. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage irgendwie, wieso kommt es überhaupt dazu, dass so abstruse Haltungen irgendwie da sind, dass man irgendwie denkt, Mensch, also dass man in der Welt irgendwie mit so einer immensen Ungleichheit und so viel Ausbeutung, dass man da dann denkt, irgendwie Menschen, die vor ihrem Leben irgendwie, also vor ihren Verhältnissen wegfliehen müssen, dass die das Problem für unsere Zustände,
ja,
sind.
Ja, ich würde aber erst nochmal kurz zurück auf den Aspekt Weimarer Republik. Egal, was da passiert ist, aus dem Kaiserreich rausgekommen, Dolchstoßlegende, was weiß ich, dieser ganze Kram, war dennoch die Weimarer Republik sehr divers.
Ja.
Es war eine kulturell spannende Zeit. Wenn ich da zurückgucke, was da musikalisch passiert ist, der europäische Jazz ist im Prinzip gewachsen, hätte im Prinzip der amerikanischen Jazzbewegung ebenbürtig sein können. Übrig geblieben ist so diese Swing der Sinti und Roma, gell? So Django Reinhardt und sowas. Aber weitestgehend wurde ja unsere kulturelle Elite entweder vertrieben oder ausgelöscht, gell? Also eigentlich Zeiten, die ich als Zeiten der Hochkultur beschreiben würde. Wenn es nämlich divers zugeht, wenn wir die Chance haben, von allen möglichen Aspekten, die es nun mal in der Gesellschaft im Menschsein gibt, profitieren zu können. Das sind für mich Hochzeiten. Und jedes Mal, wenn dann die Lösung sein soll, dass man aus viel und offen wenig und geschlossen macht, das finde ich, das widerstrebt mir zutiefst.
Ja, aber ja. Um da kurz auf jeden Fall schon mal reinzugehen, weil ich glaube, dass das ja genau diesem Aspekt entspricht, den ich ansprechen wollte, dass in diesen Krisenzeiten, in diesen, oder man kann auch erstmal sagen, transformativen Zeiten, in Zeiten, in denen sich was verändert, wie die Weimarer Republik, wie jetzt gerade, wo ich auch sagen würde, wir befinden uns in transformativen Zeiten, da ja. Gibt es immer diese zwei Bewegungen und darum würde ich sagen, man kann das nicht so aufspalten in so einen, da wachsen die Extreme. Auf der einen Seite hätte man jetzt die Linksextremen und auf der anderen Seite die Rechtsextremen oder so, sondern ich würde sagen, auf der einen Seite hat man erstmal auch so durch diese Transformation, durch diese Aufbrechung von instituierten Arten und Weisen, sich zu verhalten, hat man auch so einen Aufbrechen an Diversität, an Stimmen, die sich eben für unterdrückte Gruppen einsetzen. Und das ist, finde ich, das kann man ja auch ganz klar sehen, dass das auch in der Weimarer Republik dann eben von der linken Seite und von so einer gesellschaftskritischen Seite so eine kulturelle Bewegung und so eine Diversifizierung, so eine kulturelle Vielfalt gefördert wurde und auch eine Demokratisierung, wohingegen irgendwie in diesen verändernden Verhältnissen du andererseits aber von rechts Leute hast, die sich das System anschauen, wie es gerade waren und halt auf die draufprügeln, denen es so und so schon schlecht ging. Also die identifizieren dann die Krise, die möglicherweise gerade da ist, anhand irgendwie davon, dass bestimmte Gruppen, die vorher unterdrückt wurden, jetzt mehr Gehör finden.
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist schon ein spannender Punkt, aber ich würde an der Stelle jetzt mal konkret machen wollen, was denn als rechtsextremistisch und als linksextremistisch empfunden wird. Von meiner Seite aus ist das Rechtsextremistische definitiv diese faschistoide Tendenz, bestimmte Gruppen als nicht relevant oder sogar als nicht wert zu erachten und sich über eine bestimmte Form des Menschseins zu erheben. Und das Links, das was vielleicht jetzt das Bürgertum oder vielleicht auch unsere kapitalistische Elite als linksextrem bezeichnet, ist ja die Infragestellung von Besitz. Und das hat natürlich auch was Extremistisches, denn letzten Endes propagiert es ja ein Stück weit halt Besitzstrukturen zu verändern, quasi Menschen etwas zu nehmen. So wie die Rechten bestimmten Gruppen halt die Existenzberechtigung nehmen, wird die extreme Linke so empfunden, so will ich sagen, dass sie den Besitzenden quasi ihr Material, will ich sagen, das ist nicht das treffende Wort, aber du weißt, was ich sagen will, dass sie im Prinzip den Besitz in Frage stellen und somit die Gefahr, die ja immer von der kapitalistischen Elite der Linken unterstellt wird, dass sie uns alles nimmt. Die Linke wird deswegen als Bedrohung empfunden, weil sie Besitz in Frage stellt und mir vermeintlich alles, was ich mir aufgebaut habe, nehme. Und die kapitalistische Elite ist dann immer in der Lage, deswegen auch Bock zum Gärtner machen, das dann so weit runterzubrechen. Letzten Endes fürchten sie um ihren Besitz. Und erzählen aber immer, du als kleiner Mann, dir geht's dann an dein Erspartes, du darfst dann nicht mehr und sowas. Ja. Dabei ist diese Gruppe überhaupt nicht in Gefahr. Das finde ich da so spannend dabei.
Ja, das ist total wahr und irgendwie auch traurig. Und ich finde aber, dass wie du das jetzt aufgefächert hast, finde ich spannend. Ich würde es aber auch nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten, weil ich würde sagen, also es baut auf jeden Fall auf dem auf, was du gesagt hattest, dass du eben zwei Konzepte dann hast, die auf eine Art und Weise antikapitalistisch sind. Die sagen, oder auch die gegen die gerade bestehende Gesellschaft irgendwie argumentieren. Und wogegen ich mich jetzt auch so ein bisschen erwehren wollte, ist eben das in einen Topf zu schmeißen, weil ich würde sagen, das, was von rechts kommt als Alternativvorschlag zu der Gesellschaft, die wir gerade leben, ist gar nicht so anders als das, was wir gerade haben. Es ist halt ganz ins Schlimme radikalisiert, Tendenzen, die wir jetzt schon haben. Unterdrückungstendenzen wie Sexismus, wie Rassismus, die Unterwerfung der Natur irgendwie. Solche Strukturen werden radikalisiert oder zum Beispiel jetzt auch im 20. Jahrhundert der Antisemitismus, den haben ja auch die Nazis nicht erfunden, der war vorher schon sehr wirkmächtig in der Gesellschaft. Und solche Strukturen werden dann von rechts aufgenommen und es wird eben gesagt, hier guckt mal, die Unterdrückten, die sind das Problem, die wollen euch euren Wohlstand wegnehmen, auf die kloppen wir drauf und dann wird alles gut. Wohingegen ich sagen würde, die linke Kritik, die in jedem Fall auch historisch schon total pervertiert worden ist, um selbst autoritäre und totalitäre Systeme aufzubauen, weswegen es durchaus auch richtig ist, irgendwie sich da tiefer mit zu beschäftigen, was Linksextremismus zum Beispiel bedeutet. Aber für mich steht eine linke Kritik in einem guten Sinne eben eigentlich dafür, diese Kritikpotenziale, die es in der bestehenden Gesellschaft schon gibt, die sich dann auch im Faschismus eben ausweiten, die anzuvisieren und zu sagen, so müssen wir das System verändern, damit es zu dieser Form von Ausbeutung nicht kommt. Und ich persönlich erachte so eine Kritik von links eben als sehr relevant und sehr wichtig, um eben auch so faschisierend Polarisierung der Gesellschaft vorzubeugen, um diese unterdrückenden Mechanismen immer zu bekämpfen. Weil ich halte das für ein schwieriges Bild, wenn die Liberalen sich jedes Jahrhundert neu wundern, dass auf einmal die Faschisten vor der Tür stehen mit Konzepten wie Nationalstaat, Rassismus, Sexismus, wie schon gesagt, die eben eigentlich auch im Herzen dieser Gesellschaft entwachsen. Und da finde ich es eigentlich total wichtig, eben auch zu sagen, wir brauchen vielleicht andere gesellschaftliche Strukturen, die diese Unterdrückung bekämpfen. Und das ist so der Grund, wieso ich mich daran erwehre, wenn es irgendwie so getan wird, als gäbe es diese neutrale kapitalistische Gesellschaft und irgendwie die Extreme sind per se das Problem. Also alle Forderungen, irgendwie was radikal anders zu machen, in einen Topf zu werfen.
Ja, da stimme ich dir zu. Die Frage ist halt tatsächlich, was macht das jetzt für jemanden, der sich halt nicht so intensiv mit Politik und was weiß ich beschäftigen mag, so attraktiv? Was kann so eine Figur wie Trump oder sowas, ja? Da bräuchte ich keine Medien dafür, die mir das irgendwie analysieren und erklären und einordnen. Ich höre dem Typ 2 Minuten zu und empfinde ihn als abscheulich.
Ja.
Und zwar basierend auf den Werten und dem Leben, das ich führe. Da brauche ich keine großartige Auseinandersetzung mit Geschichte oder sonst was. Einfach die Attitüde, die Haltung, wie gesprochen wird, sich über Minderheiten lustig zu machen, mit Häme zu begegnen, völlig humorlos. Und dann wird er noch als quasi so eine messianische Figur gefeiert, wo ich mir denke, ihr habt doch alle einen Dachschaden. Das kann doch jetzt nicht wirklich euer Ernst sein. Und dann denke ich mir, wieso haben solche Leute so eine Ausstrahlung? Warum wählen wir uns Menschen an die Spitze, von der die wie der Papa so vermeintlich auf den Tisch haut und sagt, wo es lang geht?
Ja, das denke ich, das findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Also wie ich eben schon andeuten wollte, werden solche Transformationen irgendwie befördert, auch schon in der Zeit davor. Und es sind halt, glaube ich, leider einfach auch Gruppen von Menschen, die irgendwie verloren gegangen sind in diesem Prozess, irgendwie, wie wir gesellschaftlich vorangeschritten sind. Also wie kommt jemand dazu, sich also so einer Propagandamaschinerie dann irgendwie zum Opfer zu fallen? Also das hat mit Sicherheit irgendwie was mit einer ermangelten Auseinandersetzung mit Geschichte und so zu tun. Aber wie du auch sagst, irgendwie eigentlich könnte man ja vermeintlich irgendwie von vornherein denken, was palavert der Typ eigentlich da? Und er verbreitet ja auch offensichtlich Lügen, also er widerspricht sich ja auch gegenseitig und so, aber darum geht es überhaupt nicht. Die Leute werden einfach nur quasi emotional abgeholt von so einem Typen. Ja, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sie irgendwie in diesem, das sind ja dann oft auch irgendwie einerseits halt Menschen, die irgendwie leiden, unterdrückt sind auf irgendeine Form oder zum Beispiel keinen Austausch haben irgendwie.
Keine Stimme, keine Lobby, genau, keine Macht.
Die keine Stimme und keine Lobby und keine Macht haben. Und dann finde ich, ist eben das, wovon die Rechte immer wieder profitiert, wenn wir bei diesem Bild sind, dass in Krisenzeiten oder transformativen Zeiten von links und von rechts die politischen Ränder stärker werden. Die Rechte profitiert eben davon, dass sie die Elite nicht kritisiert. Dass sie eine vermeintliche Elite anruft, aber im Grunde genommen die Elite ist und der ihr entspringt. Also in der AfD hängt ja der Adel extrem mit drin.
Ja, ja.
Du hast die Wirtschaftseliten, die das unterstützen. Und von daher, wenn von links eine Kritik kommt, dann wird aber von allen Seiten der gegebenen normalen Stimmen in den Medien und in den Eliten gehetzt. Während wenn von rechts die Kritik kommt, das sind Bilder, die aufgenommen werden, weil sie nicht gefährlich sind für das Bestehen der gegebenen Eliten.
Zumal, ich meine, man weiß das doch aus der eigenen Erfahrung. Wenn man es nicht aus der eigenen Erfahrung weiß, dann weiß ich habe es jetzt tatsächlich auch so erlebt, weil ich einen relativ autoritären Vater hatte. Aber man kennt das doch. Man kennt es doch auch im Kleinen. Der auf den Tisch haut, der erzeugt ein Klima der Angst. Und so ist das in Gesellschaften halt eben auch. Man kann doch nicht davon versprechen, dass wir eine offene Gesellschaft sind, in der jeder sagen darf und sein kann, wie er will, wenn es ein Klima der Angst gibt, wenn es jemanden gibt, der ganz oben sitzt und der anfängt, seinen Untergebenen den Kopf runter zu machen, wenn sie ihm nicht bedingungslos folgen. Das geht dann auf die nächste Ebene runter. Da gibt es dann auch wieder Opportunisten, die Angst haben müssen, halt, dass sie auf Linie sind. Und das setzt sich, zumindest zeigt sich das tatsächlich im Dritten Reich, bis ganz nach unten fort. Das heißt, du hast eine Pyramide der Angst. Vom Führer geht es aus und letzten Endes hast du eine von Angst durchsetzte Gesellschaft. Und die Leute, die in dieser Gesellschaft angstfrei sind, das ist tatsächlich eine Minderheit. Das ist dann letzten Endes auch eine kleine Elite oder Menschen, die relativ unempfänglich sind für diese Art gesellschaftliches Klima, sage ich mal.
Ja. Ja.
Und das scheint mir so logisch, vielleicht auch dadurch, dass ich das Dritte Reich da als Vorbild hatte, mich damit beschäftigt habe und so und mir das dadurch klar ist. Aber ich würde sagen, ich bräuchte das nicht mal unbedingt. Wie gesagt, auch die Erfahrung durch einen autoritären Vater. Es ist einfach klar, wenn du solche Figuren an der Spitze hast, erzeugt das ein Klima der Angst. Und das Klima der Angst soll das sein, das uns als Gesellschaft nach vorne bringt? Das kannst du mir nicht erzählen.
Ja, und ich finde, man kann ja aber, das hast du ja mit dem Pyramiden irgendwie Modell gerade schon schön vorgetragen, man kann ja Angst eigentlich fast dann auch so in Herrschaft auch wieder übersetzen mit diesem von oben nach unten laufenden Modell. Also es wird irgendwie so herrschaftsförmig die Angst quasi immer eins weitergegeben, jetzt so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und das finde ich passt dann auch wieder in das Bild, was ich gerade versucht habe zu zeichnen, denn es scheint ja irgendwie so zu sein, dass die herrschenden Gruppen dann diese Angst bei den Beherrschten auch dezidiert fördern und fordern und sich dadurch auch erhalten. Also das ist ja die Art und Weise, wie, ich meine, wir stehen hier irgendwie mit großen Krisen konfrontiert irgendwie, auch wenn ich hier, ich arbeite nebenbei beim Bäcker und da wird mir ständig erzählt, irgendwie alles ist so teuer geworden und wie soll ich mir das alles noch leisten und auch die Wohnung in Frankfurt und so. Und trotzdem, wenn ich dann irgendwie versuche, mit den Menschen oder Kunden und Kundinnen da ins Gespräch zu kommen, was natürlich schwierig ist in so einem kurzen Zeitraum, und ich dann sage, ja, ist doch scheiße, dass die Wohnungen so viel kosten. So, da sollte man doch mal irgendwie den Immobilieneigentümern mal irgendwie oder sie kritisieren und da rangehen. Da wird dann sofort Abstand von genommen, weil da diese Angst, die von oben erzeugt wurde, sofort greift. Da greift die Bildparole, da greift eben dieses Bild des Linksextremisten, der allen alles wegnehmen
will. Finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Im Prinzip werden Angsträume eröffnet, die bisweilen relativ irrelevant sind, solchen Aspekten wie dem Klimawandel oder der fatalen Ungleichheit von Vermögen und sowas. Ja, solche Dinge, die halt wirklich problematisch sind, denen werden dann Angsträume gegenübergestellt, von unseren Medien auch ein Stück weit bedient. Da kann man auch wieder die Frage stellen, Huhn oder Ei. Die Medien werden sagen, was wir berichten, braucht auch eine Relevanz, sonst wird es nicht gehört. Aber das ist ein eigenen Podcast wert. Jedenfalls werden da Angsträume aufgemacht, die uns letzten Endes mit Aspekten beschäftigen lassen, die uns davon ablenken, was für ein fatales Spiel gespielt wird. Dass Menschen, denen eigentlich das Gemeinwesen relativ am Arsch vorbeigeht, zusehen, dass sie eben an den Schalthebeln der Macht bleiben und es die bestehenden Verhältnisse nicht erschüttert werden, weil das zu ihren Lasten gehen würde. Das Fatale finde ich ja dabei sogar noch, dass man davon ausgehen darf, dass das diese Menschen ja nicht mal unbedingt glücklicher macht. Es ist ja kein Glücksgewinn. Das ist ja wie eine Sucht. Macht und Besitz ist ja letzten Endes, empfinde ich das oft als dem Süchtigen ebenbürtig. Du richtest dich vielleicht körperlich nicht zugrunde, aber es ist definitiv halt so ein Kick, der dich auf Dauer nicht glücklich macht. Ich bin sicher, ein Trump, ein Musk, ein Quant, was auch immer, das sind keine glücklicheren Menschen als wir auch.
Ja, total. Und ich erachte das auch als so ein total getriebenes Spiel. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn wir jetzt auch irgendwie so oft von Elite oder herrschenden Klassen oder so sprechen, das kann ja dann auch so ein bisschen so ein fast schon irgendwie Verschwörungsbild haben, irgendwie so, als würden diese Menschen sich irgendwie all diese Dinge an einem Tisch irgendwie ausklügeln und planen und diese Prozesse, diese großen Prozesse, die da laufen. Aber so ist es ja auch nicht.
So ist
ich erlebe
es nicht,
diese Menschen auch als total getrieben von irgendwie ihrer Rolle und ihren Needs, die sie da vollfüllen.
Die werden ja auch nicht vom Mars durch ein Wurmloch irgendwie uns auf den Planeten gebeamt, sondern das sind Leute, die sind mit allen anderen gemeinsam zur Schule gegangen. Und was weiß ich.
Ja,
und da vielleicht nicht alle. doch viele, ja. Ich meine, es gibt so eine Elitenförderung von Beginn an. Gell? Aber selbst da, wir kommen ja alle mit den selben Emotionen, mit denselben Bedürfnissen auf die Welt. Ja? Und das sind ja keine Aliens. Und genau da, das ist der Punkt. Ich glaube das nicht in so einem verschwörerischen Sinne, sondern das ist etwas, was strukturell in einem System halt bedingt, wenn es Gewinner und Verlierer gibt. Und das in Kombination mit etwas, was Bewusstsein und Menschsein so mitbringt. Und in einem fatalen Sinne löst sich das dann an so einer Stelle auf. Ja? Und das finde ich richtig gehend tragisch. Das wäre für mich halt tatsächlich auch eine große Fragestellung, bei der es dann sehr philosophisch werden kann halt, inwiefern ist Bewusstsein ein Benefit? Inwiefern profitieren wir davon, über ein Bewusstsein zu verfügen? Ist dieses Bewusstsein nicht sogar eine Falle, dadurch, dass du es halt eben prägen und somit programmieren kannst, bist du nicht bisweilen sogar viel eher Gefangener deines Daseins durch Bewusstsein, als wenn du, Tiere sind uns ähnlicher, als wir denken, aber wenn du dich durch Bewusstsein halt eben nicht so wie Tiere konditionieren lässt. Gell?
Also das stimmt. Aber ich würde mich schon dagegen erwehren, das eine Tragik zu nennen. Also ich finde, dass ich verstehe, dass, also das ist ja irgendwie so eine sehr pessimistische Sichtweise darauf, die ich durchaus verstehen kann. Aber ich finde...
Sehr menschenfreundlich bin ich, glaube ich nicht. Aber nicht, weil ich die Menschen nicht mag, sondern weil ich diese ganzen Aspekte auch in mir sehe.
Ja. Da stimme ich total zu, aber ich würde halt sagen, dass ich diese Tragik, das hat ja sowas Schicksalhaftes, als müssten die Menschen auf diese Art und Weise sein, als müssten diese Strukturen auf diese Art und Weise funktionieren. Und da würde ich zu bedenken geben, ob man hier nicht irgendwie die Art und Weise, wie der Mensch gerade ist, wie der Mensch der Moderne ist, wie der Mensch des Westens ist, der kapitalistische Mensch, sei es wie man will, ob nicht die gesellschaftliche Schöpfung eines Typus von Menschen, den wir hier gerade vor uns haben,
könnte man
hier übertragen wird auf den Menschen an sich.
Ja, verstehe ich. Aber dann könnte man tatsächlich die ganze Philosophie in Frage stellen. Dann könnte man sagen, die Idee, einen Staat zu bauen, ein Gemeinwesen zu errichten, ist der Beginn allen Übels.
Also
seit wir Geschichte kennen, ist zumindest die geschriebene Geschichte. Es sind entweder irgendwelche Glaubenssachen, dass die Leute irgendeinen Schnickschnack glauben, sich deswegen die Köpfe einhauen, oder es sind irgendwelche in Besitz nehmenden Herrscher, die Kriege führen. So kennen wir Geschichte. Das heißt, ich habe eigentlich kein Beispiel außer bestimmten Naturvölkern, in denen es vielleicht auch in Afrika Matriarchat gab. Ja? Deswegen ist, wenn ich über sowas wie Gemeinwesen nachdenke, mein Heil eigentlich auch eher die kleine Einheit, als alles immer weiter zu zentralisieren. Aber was ich sagen will, ist, die Geschichte, die wir so gelehrt bekommen, zeigt mir keine Epoche, in der Menschsein so förderlich, so... Wie soll ich sagen, so gut in einem ganz schlichten Sinne, liebevoll
Ja.
Also wie du das proklamierst.
Da hätte ich auf jeden Fall, also erstmal würde ich das nicht proklamieren, dass Menschsein liebevoll und solidarisch irgendwie sein heißt. Also ich bin kein Optimist irgendwie, was jetzt den Menschen an sich angeht oder so. Ich würde nur sagen, dass es halt überhaupt schwierig ist, Aussagen über den Menschen an sich zu treffen. Und weil man eben immer von der Perspektive der Menschen ausgeht, die man gerade vor sich hat. Und so würde ich es auch bei der Geschichtsschreibung sehen und auch bei der Betrachtung zum Beispiel anderer Gesellschaften. Die hat man ja auch immer nur aus der eigenen Perspektive, anhand der eigenen Ideen, anhand der eigenen Begriffe im Blick. Und da würde ich sogar auch sagen, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wie sie gerade ist, dann gilt es durchaus, die gesamte Philosophie und die gesamte Geschichte einer ziemlich radikalen Kritik zu unterziehen, weil offenbar lief sie ja eben nicht irgendwie solidarisch und gemeinsam ab, sondern eher in Konflikten, Kämpfen und mit ganz viel Unterdrückung und Leid. Nur würde ich eben mich dagegen erwehren zu sagen, dass das aus der menschlichen Natur überhaupt entspringt, sondern ich würde sagen, das muss nicht so sein. Und ich denke, dass es bestimmt eine Möglichkeit gibt, auch in dieses vermeintliche Schicksal einzugreifen durch eine politische Praxis. Und ich denke, wenn man das eigentlich letztendlich aufgibt, dann würde man ja prinzipiell dem das Wort sprechen, dass wir keine Möglichkeit zur Veränderung haben, dass der Mensch überhaupt nicht dazu in der Lage ist, irgendwie autonom seine Verhältnisse zu leben. Und manchmal irgendwie bin ich pessimistisch genug, das zu glauben, aber ich denke, dass doch das Potenzial zumindest alleine dadurch, dass wir Begriffe wie Solidarität und Liebe haben, mal ganz platt gesagt, dass das Potenzial irgendwie da ist. Und dass es durchaus auch bestimmte Formen in der Geschichte, die ich überblicken kann, sich gemeinsam miteinander zu leben gab, die lohnenswert wären auszuprobieren, im Gegensatz zu denen, die wir gerade leben.
Ja, vielleicht hast du da recht. Ich gehe halt tatsächlich immer von dem aus, was ich halt erlebe. Ich bin Kind meiner Zeit. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und würde beginnen, halt Liebe und Solidarität zu proklamieren, dann würden die Leute denken, ich habe einen Knall. Ich bin irgendein Spinner, was weiß ich, irgend so ein Esoteriker, der, was weiß ich, zu viel in der Sonne liegt oder sowas. Aber wenn ich dann irgendwo hingehe und würde sagen und proklamiere, denen gehört mal ordentlich eine reingedroschen, die müssen mal hier verschwinden und das geht mal überhaupt nicht und das muss weg und so, habe ich sofort eine Schar Leute um mich. Da denke ich mir, es ist ja zumindest in uns, ob das jetzt so in uns angelegt ist, dass das über das System und über die Zeit, in der wir leben, hinausstrahlt, das ist mit Sicherheit eine spannende Frage. Aber Fakt ist, dass es in dem System, in der Art, wie wir leben, ist das definitiv der Fall. Du wirst eher Leute hinter dich verscharen, wenn du mit gewaltvollen Attributen überzeugen willst, als wenn du mit liebevollen Attributen überzeugen willst. Dann würde dir sofort unterstellt, guck mal, der Aspekt Montessori-Schule und so, die meisten Leute, die nichts davon verstehen, die Kuschelpädagogik oder was weiß ich, was man da hört. Es gibt ja eigentlich immer so die Idee, letzten Endes halt auch so eine faschistoide Idee, des Stärkeren, der sich durchsetzen muss.
Ich würde mal an der Stelle sagen, dass das eine patriarchale Idee ist. Also ich würde das mal mindestens zum Bedenken geben.
Die Mädels ticken da anders, ja.
Nee, ich meine nicht, dass man das jetzt in männlich und weiblich unterteilen kann, aber dass sowas wie Liebe und Kuschelpädagogik etwas ist, was irgendwie der Kategorie der Weiblichkeit zugeschrieben wird, wohingegen irgendwie so Gewalt und Kampf und Rationalität und so Unabhängigkeit, das würde ja eher männlichen
selbst das würde ich erstmal per se als nichts, als keine da kann man sich natürlich drüber streiten, ob solche Zuschreibungen Stereotyp sind, aber erstmal diese Zuschreibungen zu treffen, da ist erstmal nicht so viel Widerstand in mir. Aber die Wertung, die damit einhergeht, dass nämlich das Weibliche irgendwie nichts taugt, damit erreichst du nichts. Und mit diesem männlichen Ding, da kommst du aber voran. Da fängt es an, für mich schwierig zu werden.
Ich, ich würde schon, für mich würde es schon auch vorher bereits schwierig werden, aber ich wollte auf das, was du sagst, genau hinaus, dass eben sowas wie Liebe und Solidarität abgewertet wird, weil es eben weiblich ist. Genauso wie auch Homosexualität abgewertet wird, irgendwie, weil es halt so eine unterschwellige Abwertung von Weiblichkeit gibt, die eben unsere patriarchale Gesellschaft durchzieht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich ganz am Anfang benannt hatte, dass das die Aspekte sind, die aufgegriffen werden von den radikalen Rechten, wie du es heute auch irgendwie wieder siehst. Unsere Gesellschaft ist zu verweichlich, zu woke und irgendwie, wir brauchen mal wieder die richtigen Männerfiguren, Trump und was weiß ich für Galionsfiguren, die da jetzt nach vorne gebracht werden. Und ich finde aber auch, das sind Muster, die einfach historisch gewachsen sind, die nicht so sein müssten. Also hier haben wir ja einen ganz klaren Punkt, wo wir dann ableiten können an einer bestimmten Stelle, welche Faktoren eine Rolle spielen, dass eben sowas männlich gesetztes glorifiziert wird, während irgendwie weiblich konnotierte Verhaltensweisen oder Ideale irgendwie abgewertet werden.
Ja, ist definitiv so. Und was mich halt so, was ich daran nicht so begreife, ist halt, dass die Menschen immer denken, die anderen müssen auf Spur gebracht werden. Dass ihnen nicht klar ist, wenn die Diversität verloren geht, dann können sie auch unter die Räder kommen, weil ihre Art und Weise zu sein an manchen Stellen auch nicht 100% konform ist. Dass immer so die Idee ist, ja genau, dem müssen wir folgen, weil der bringt alle auf Linie. Das denkt dann jeder über den Nächsten und begreift nicht, in welche Sackgasse das am Ende führt. Ja. Dass eigentlich die Idee der Freiheit und der Demokratie, um den Kreis zu schließen, wo wir am Anfang unseres Diskurses herkamen, ja nur dadurch möglich ist, dass du eine politische Elite hast, die sagt, nicht was ich denke ist relevant, sondern relevant ist, was es alles in der Gesellschaft gibt. Alles, was in der Gesellschaft vorhanden ist, darf sein. Und ich bin derjenige, der es verwaltet, der den Auftrag bekommen hat, es zu verwalten. Und von diesem Punkt sind wir, empfinde ich gerade so halt, meilenweit entfernt. Ja.
Lichtjahre. Empfinde ich auch so. Und da würde ich aber sagen, gibt es vielleicht eine Differenz bei uns, dass ich das Gefühl habe, dass für mich diese Begriffe irgendwie Demokratie und Freiheit eben auch in den Jahren davor nicht gesellschaftlich verwirklicht gewesen sind. Und ich glaube, dass genau der Grund ist, dass wir diese Ideale zwar propagieren, sie aber nicht auf eine Art und Weise erfüllen können, in der die Menschen sich abgeholt fühlen. Ich glaube, genau das fördert so eine rechte Bewegung voran. Und darum würde ich sagen, wir müssten Demokratie und Freiheit mal wirklich umsetzen, damit irgendwie es auch funktionieren kann und es immer irgendwie in diesen kapitalistischen Verhältnissen, die gleichzeitig so eine krasse Ungleichheit haben, kolonialistisch sind, rassistisch, sexistisch, dass wir dort irgendwie diese Ideen proklamieren, führt irgendwie in Krisen hinein, die wir dann eben mit dieser Polarität versuchen aufzulösen und die meines Erachtens dann diese falschen Stimmen emporbringen. Also ich finde, diese Demokratie hat es eben so, wie sie dann jetzt propagiert wird, auch nie wirklich gegeben tatsächlich.
Ja, ich würde halt, du sagst halt, dass das verwirklicht werden muss. Ich würde halt sagen, das ist auch nichts, was an einem bestimmten Punkt erfüllt ist, sondern das ist ein permanenter Prozess. Und mit diesem permanenten Prozess würde ich uns dann quasi verabschieden und den Faden das nächste Mal aufgreifen. Ja. Was meinst du?
Das finde ich super, weil das, finde ich, können wir sehr gerne als Schlussstatement setzen.
Sehr gut. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir.
Die physische Welt lässt sich ohne eine ihr wesentliche Beziehung zum Dasein von Menschen denken. Aber kein Mensch ist denkbar ohne Welt. Wir kommen zur Welt und scheiden aus ihr. Sie gehört nicht zu uns, sondern wir gehören zu ihr. Sie selbst, absolut selbstständig. Entwerfen lassen sich nur unterschiedliche Weltbilder, aber nicht die Welt selbst. Karl Löwith,